Ich war vorher bei dem Referat von der Erika ja nicht da und habe jetzt so kurz mal nachgefragt, was da behandelt wurde und was ich an Einleitung noch brauche zur Frage, was überhaupt Imperialismus bzw. imperialistische Widersprüche sind. Ich hoffe, es gibt jetzt da keine allzu großen Überschneidungen, ansonsten nimmt die ersten paar Minuten einfach als kurze Wiederholung von dem Referat von der Erika. Der sich ja, wie ich gehört habe, hauptsächlich mit Lenins Begriff des Imperialismus beschäftigt hat, schätze ich, oder? Ja. Ungefähr so, genau.
Einmal durchgelesen.
Einmal durchgelesen, genau. Speed-Schulung. Als Lenin den historischen Platz des Imperialismus in Bezug auf den Kapitalismus überhaupt bestimmte, schrieb er, der Imperialismus ist ein besonderes historisches Stadium des Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache. Der Imperialismus ist erstens monopolistischer Kapitalismus, zweitens parasitärer oder faulender Kapitalismus und drittens sterbender Kapitalismus. Zur Frage der imperialistischen Widersprüche ist dann noch wichtig die Ungleichzeitigkeit der Entwicklung in den verschiedenen imperialistischen Staaten. Das ist auch ganz besonders für die Frage der zwischenimperialistischen Widersprüche Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg wichtig. Im Kapitalismus können sich die einzelnen Betriebe und Wirtschaftszweige innerhalb eines gegebenen Landes nicht gleichmäßig entwickeln. Konkurrenz und Anarchie der Produktion bedingen, dass sich die kapitalistische Wirtschaft sprunghaft und ungleichmäßig entwickelt. In der vormonopolistischen Epoche entwickelte sich der Kapitalismus jedoch im Großen und Ganzen in aufsteigender Linie, weil die Produktion auf eine große Anzahl von Betrieben aufgesplittet war. Es herrschte die freie Konkurrenz. Monopole gab es nicht. Die einen Länder überholten die anderen erst im Laufe einer langen Zeit. Auf der Erde gab es damals noch große, von niemandem besetzte Gebiete. Es kam noch nicht zu Weltkriegen. Die Lage veränderte sich grundlegend mit dem Übergang zum monopolistischen Kapitalismus. Das hohe Erwartungsniveau der Technik bot den jungen Ländern die Möglichkeit, rasch, sprunghaft die älteren Rivalen einzuholen und zu überholen. Länder, die später als andere den Weg der kapitalistischen Entwicklung beschritten, zum Beispiel Deutschland nach 1871, nutzten die fertigen Ergebnisse des technischen Fortschritts aus, Maschinen, Produktionsmethoden und so weiter. Andererseits entstanden in den alten Ländern, zum Beispiel in England, früher als in den jungen Ländern die Herrschaft der Monopole, denen die Tendenz zum Parasitismus, zur Fäulnis und zur Stagnation der Technik eigen ist. Hieraus ergibt sich die rasche, sprunghafte Entwicklung der einen Länder und die Verzögerung des Wachstums anderer Länder. Diese sprunghafte Entwicklung wird auch durch den Kapitalexport außerordentlich verstärkt. Den einen Ländern wird es möglich, andere Länder zu überholen, sie von den Märkten zu verdrängen und mit Waffengewalt die Neuaufteilung der bereits aufgeteilten Welt zu erzwingen. In der Periode des Imperialismus wurde die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Länder zum entscheidenden Faktor der imperialistischen Entwicklung. Das wirtschaftliche Kräfteverhältnis der imperialistischen Mächte verändert sich mit unerhörter Schnelligkeit. Auch die militärischen Kräfte der imperialistischen Staaten wachsen ungleichmäßig. Das veränderte wirtschaftliche und militärische Kräfteverhältnis kollidiert unvermeidlich mit ihren Einflusssphären. Es entbrennt der Kampf um die Neuaufteilung der bereits aufgeteilten Welt. Die Prüfung der wirklichen Stärke dieser oder jener imperialistischer Gruppen erfolgt in blutigen und verheerenden Kriegen. Das war es auch schon mit den Lenin-Zitaten, aber ich finde die zur Grundlage dessen, was ich euch erzählen möchte, ganz wichtig. Das ist der eine Teil meines Themas, ist die zwischenimperialistischen Widersprüche, und zwar wo, in welcher Zeit, eigentlich in der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen jetzt als zweiter einleitender Punkt, was ist die Zwischenkriegszeit? Und warum lohnt es sich da einen genaueren Blick drauf zu werfen? Es ist außer in Deutschland, in den anderen Ländern üblich, von dieser Zwischenkriegszeit zu sprechen, von diesen zwei Jahrzehnten. Das hat dann zwar unterschiedliche Enddaten, also in Österreich ein anderes Enddatum als jetzt zum Beispiel in den Niederlanden, aber Trotzdem wird immer von der Zwischenkriegszeit gesprochen. Es gibt noch andere, also auch andere Begriffe in anderen Ländern, die sprechen vom zweiten 30-jährigen Krieg. Der zweite 30-jährige Krieg beginnt mit dem Ersten Weltkrieg und endet dann am Ende des Zweiten Weltkriegs. Das finde ich auch eine spannende Betrachtungsweise, weil sie diesen engen Zusammenhang des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs deutlich macht, dass man es nicht, dass es nicht einfach so passiert oder unabhängig voneinander. Während die deutsche Geschichtsschreibung immer auf die Zäsur 1933 Wert legt. Also diese Zwischenkriegszeit in Deutschland gibt es eigentlich als solche nicht so wirklich in der Geschichtsschreibung. 33, heißt es dann, Hitler ist mehr oder weniger so schicksalshaft vom Himmel gefallen und es gab dann Faschismus in Deutschland und dieser Faschismus ist die Ursache für den Zweiten Weltkrieg. Damit ist diese Kontinuität also einfach weg, der Zusammenhang ist weg. Die imperialistischen Widersprüche sind mehr oder weniger auch nicht mehr drinnen. Das hat alles nur mit Faschismus zu tun. Und 33, das deutsche Schicksalsjahr, ist ja auch oft ein Begriff im Geschichtsunterricht. Jetzt möchte ich ganz kurz die Situation vor dem Ersten Weltkrieg skizzieren.
Darf ich kurz eine Nachfrage?
Ja.
Welche Länder sind denn das, die diese Betrachtung des zweiten 30-jährigen Krieges haben?
Also es gibt's einfach man findet es in Geschichtsbüchern zum Beispiel, also in verschiedenen Geschichtsbüchern in anderen Ländern. Also zum Beispiel, Frankreich, zum Beispiel, ich glaube Großbritannien oder auch, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber ich habe einfach einen Überblick gesehen, dass einfach in diese Betrachtung der ganzen Phase in anderen Ländern eine andere ist, als sie bei uns schwerpunktmäßig stattfindet. Genau. Zur Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt zwischen imperialistischen Widersprüchen gibt es Länder, die haben die sind ein starker Imperialismus geworden, wie zum Beispiel eben vor dem Ersten Weltkrieg Großbritannien, die absolute Weltmacht war. Also unangefochten, die hatten das große Empire, die hatten überall ihre Kolonien. Aber wie es halt ist, wie auch Lenin es geschrieben hat, es war ein faulender Kapitalismus, ein faulender Imperialismus, sie waren am absteigenden Ast, sie waren eben und es gab neue aufstrebende Imperialismen, das waren die USA, Japan und natürlich Deutschland, die gerne Weltmacht werden wollten oder mindestens mehr vom Kuchen haben wollten. Auf jeden Fall die Position und die Situation von Großbritannien angegriffen haben. Das war für Deutschland, für Deutschland natürlich sehr wichtig, Hegemonie in Europa zu erreichen. Um Weltmacht zu werden, musste man Hegemonie in Europa erreichen. Dazu hätte man zuerst Frankreich zurückdrängen müssen, auch als innereuropäischer Konkurrent, um dann eben, weil man auf dem Kontinent Frankreich zurückgedrängt hätte, dann eben wirklich in Europa das Sagen zu haben, um dann eben weiter Weltmacht werden zu können. Die Strategie Deutschlands war natürlich sehr lange die friedliche Durchdringung. Das bedeutet erstmal nicht mit offen kriegerischen Mitteln andere Imperialisten anzugreifen, sondern durch Abkommen, mit anderen Gruppen, also in anderen Staaten mit irgendwelchen Gruppen zusammenzuarbeiten. Da ist ein Beispiel die Bagdad-Bahnpolitik von Deutschland. Die haben damals, ich weiß nicht, ist das schon mal behandelt worden? Nee, okay. Die haben da versucht, den Einfluss eben Richtung Südosten auszudehnen und haben versucht, also natürlich mehr Einfluss zu gewinnen im Balkan, in der Türkei, in Palästina dann, wenn sie bis Palästina gekommen sind, dann natürlich wäre das der absolute mehr oder weniger Angriff, ohne es jetzt militärisch zu verstehen, auf Ägypten gewesen. Ägypten war schon absolut unter britischer Kontrolle und dann natürlich in den Irak. Ägypten war wichtig wegen dem Suezkanal, also war ein geostrategisch wichtiger Punkt. Und der Irak war natürlich wichtig als Ölquelle. Und dort sollte eine Bahnlinie gebaut werden. Und diesen Plan, diese Bagdad-Bahn zu bauen, haben sie sehr, sehr lange verfolgt. Nicht mit militärischen Mitteln, aber mit allen möglichen anderen diplomatischen Mitteln oder mit Mitteln des Abkommen, der kleinen Abkommen mit irgendwelchen Gruppen oder eben auch feindliche, also zum Beispiel gab es in einigen Kolonien von Großbritannien den Dschihad gegen England, gegen Großbritannien. Auch der ist dann von deutschen Kräften unterstützt worden. So, das einen Moment. Diese Widersprüche zwischen den Imperialisten, dass eben es neue aufstrebende Imperialisten gab und Großbritannien als die Weltmacht hat sich dann entladen im Ersten Weltkrieg. Und ohne jetzt da genauer drauf einzugehen, was im Ersten Weltkrieg alles passiert ist, ist doch das Ende des Ersten Weltkriegs ganz interessant. Russland rausgeflogen, es gab Revolution in Russland, aber diese Frage der russischen Revolution ist nicht erstmal nicht unter allen Imperialisten gleich eingeschätzt worden. Also da gab es Widersprüche. Deutschland hatte ein großes Interesse an einem Separatfrieden mit Russland, weil sie haben dort an der Ostfront mit Russland gekämpft, an der Westfront mit Großbritannien und Frankreich. Waren auch noch andere dabei, aber jetzt mal im Wesentlichen. Dieser Separatfrieden mit Russland sollte dazu führen, dass die deutschen Truppen, die an der Ostfront waren, in den Westen verlegt werden können. Denn dort hat man erwartet, die frischen amerikanischen Truppen, die gerade frisch in den Krieg eingetreten waren. Diese amerikanischen Truppen hätten den jahrelangen Pakt, also man kennt vielleicht diesen Film Im Westen nichts Neues, also was einfach bedeutet hat, die Fronten haben sich im Westen kaum verschoben, es war ein Riesengemetzel, aber es war eigentlich ein Pakt. Und wenn dann neue Truppen aus den USA kommen, hätten die natürlich zugunsten der Entente das Kräfteverhältnis verändert. Deswegen war natürlich dem deutschen Imperialismus sehr daran gelegen, Truppen vom Osten in den Westen verlagern zu können. Also haben sie tatsächlich die russische Revolution entscheidend unterstützt. Nämlich haben deutsche Diplomaten Lenin geholfen, aus seinem Exil wieder nach Russland zu kommen. Die haben ihn in einem verplombten Zug, viele kennen vielleicht die Geschichte, tatsächlich durch Deutschland gefahren und haben ihn unterstützt, dorthin zu kommen, weil sie sich davon versprochen haben, eben einen Friedensschluss mit Russland, ein Friedensschluss, der für die russischen Arbeiter und für das russische Volk bedeutet hat, keinerlei Gebietsansprüche gegen Deutschland und keinerlei Reparationszahlungen von Deutschland zu bekommen. Aber dafür den sofortigen Frieden, sofortige Ruhe. Und dadurch hat halt auch Deutschland davon profitiert und die Truppen aus dem Osten sind in den Westen verlagert worden. Dass dann der Krieg für Deutschland trotzdem verloren wurde, ist halt das Ende, wie es ausgegangen ist, aber das war die einzige Chance, die es damals bestanden hat für Deutschland, diesen Krieg zumindest mit den Westmächten um die Konkurrenz, um die Hegemonie in Europa noch irgendwie zugunsten Deutschlands ausgehen zu lassen. Jetzt möchte ich euch noch ein kurzes Zitat vorlesen aus dem Buch Die Allianz der Völker und die drei Weltkriege. Der Krieg zwischen den imperialistischen Mächten war noch nicht zu Ende gegangen. Da war 1917 ein von ihnen allen unerwartetes und unerwünschtes Nebenprodukt entstanden. Wobei hinzuzufügen ist, dass es im Augenblick seines Entstehens den einen mehr und den anderen weniger unerwünscht war. Dem deutschen Imperialismus kam es nicht ungelegen, dass die mit der Oktoberrevolution in Russland errichtete Staatsmacht das Ausscheiden eines seiner Kriegsgegner aus dem Krieg betrieb. Aber dass auch nach der Niederlage Deutschlands von imperialistischer Seite, wenn auch nicht im gleichen Umfang wie gegen Deutschland, gegen die entstehende Union der sozialistischen Sowjetrepubliken Krieg geführt wurde, deutet an, worum es in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vor allem geht. Der Widerspruch zwischen Arbeitern und Bourgeoisie war nun auch zu einem Widerspruch zwischen ganzen Staaten geworden und eine Allianz der Völker oder zumindest der Arbeiter auf der Welt zum Schutz der Sowjetunion verlangt. Dieser Separatfrieden mit Russland hat natürlich der Entente Frankreich, USA und Großbritannien nicht gepasst. Es kam denen äußerst ungelegen. Denn außer diesen Truppen, die dann von Ost nach West verlegt werden konnten, war es so, dass vor der Revolution, diese Kerensky-Regierung in Russland, die war sehr schwach, das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, aber war sehr verschuldet. Ich glaube, bei den USA, bei Großbritannien. Frankreich hing auch mit drin. Und Frankreich und Großbritannien hatten sich eigentlich dieses große Russland schon aufgeteilt in Einflusszonen. Und man kann sagen, dass wäre es nicht zur russischen Revolution gekommen und dann wäre sehr wahrscheinlich dieses Russland zu britischen und französischen Kolonien beziehungsweise vielleicht mindestens Halbkolonien geworden. Nach der Revolution in Russland hat auch Frankreich sofort begonnen, Allianzen gegen die Sowjetmacht zu schmieden. Und teilweise ist ihnen das dann sogar wichtiger erschienen als der Kampf gegen Deutschland. In ähnlichem Zusammenhang, nicht unbedingt zeitlich, aber inhaltlich ist dann auch der spanische Bürgerkrieg zu sehen. Dort war es so, dass die rechtmäßige Regierung der Spanischen Republik von Faschisten angegriffen und bekämpft worden ist und es war so, dass Arbeiter aus ganz Europa dorthin sind, um die Spanische Republik zu schützen, beziehungsweise die Faschisten wieder rauszuhauen. Das Ende vom Lied vom Spanischen Bürgerkrieg ist, dass nach diesem Spanischen Bürgerkrieg, in dem die Faschisten gewonnen haben, sich man eben unter bürgerlichen Demokraten, waren ja sehr viele Demokratien in diesem Europa zu dem Zeitpunkt noch, aber es gab noch welche, unter Demokraten der Welt man sich nicht mehr einig war, ob denn wirklich die Kommunisten die Hauptfeinde sind oder nicht doch die Faschisten. Dazu auch ein kurzes Zitat eines bürgerlichen Historikers, der Sebastian Hafner: So wie heute die Welt nach Vietnam nicht mehr dieselbe ist wie die Welt vor Vietnam, so war die Welt nach Spanien, die Welt von 1939 nicht mehr dieselbe wie die Welt vor Spanien, die von 1936. Damals war für den größten Teil des westlichen Bürgertums der Kommunismus noch der Hauptfeind gewesen, der Faschismus ein möglicher, wenn auch verdächtiger Verbündeter. 1939 war es umgekehrt. Diesen inneren Frontwechsel hatte der Spanische Bürgerkrieg bewirkt. Auf der Seite der Spanischen Republik formierte sich, während die Diplomatie noch ihre verschlungenen Wege ging, in der Weltmeinung bereits die Koalition von 1942, die Koalition, die dann schließlich den Zweiten Weltkrieg gewann. Das ist, ich weiß nicht, ob man jetzt so weit gehen muss wie Sebastian Hafner, aber ich würde schon insofern mitgehen, dass natürlich diese Einigkeit unter den imperialistischen Staaten, die Kommunisten sind die Hauptfeinde und die Sowjetunion ist der Hauptfeind, dass die nicht mehr so gegeben war und dass es in den verschiedenen Bourgeoisien der Länder dann auch Strömungen gab, die dann gesagt haben, nee, vielleicht sind es doch die Faschisten. Also das hat sich halt, es war nicht mehr so eindeutig nach Spanien. Die Folge des Ersten Weltkriegs war, dass die USA, also zwischen den imperialistischen Staaten, das Kräfteverhältnis hat sich etwas geändert. Die USA sind gestärkt hervorgegangen, Großbritannien weiter geschwächt, war aber noch immer Weltmacht. Und Frankreich war gegenüber Deutschland gestärkt. Also dieses Kontinentaleuropa, da war dann Frankreich stärker. Die USA, ja genau, USA habe ich erwähnt, und auch Japan war etwas gestärkt, aber nicht so sehr, wie sie gewollt hätten. Das, was dieses Kräfteverhältnis auf Papier gebracht hat, war der Versailler Vertrag zum Friedensschluss. Da muss man etwas näher drauf eingehen. Denn als Folge des Krieges waren die Mitglieder der Entente bei den USA hoch verschuldet. Großbritannien und Frankreich forderten nun Reparationen in erheblichem Umfang von Deutschland und mussten zuallererst die Schulden an die USA zurückbezahlen. Die haben das sofort eingefordert. Durch die Widersprüche zwischen Frankreich, Großbritannien und den USA konnte Deutschland profitieren, indem die Konsequenzen des Versailler Vertrags immer weiter aufgeweicht wurden und die Besetzung des Rheinlands aufgehoben wurde. Deutschland hat dann massiv Kredite aus den USA bekommen, um eben Reparationen zu bezahlen. Da gehe ich gleich noch weiter jeweils darauf ein, nur zur Einleitung. Die Strategie der USA war, Deutschland durch Kredite zu fördern und die Wirtschaft anzukurbeln und damit dann wiederum die Reparationen bezahlt werden können. Frankreich und Großbritannien hatten weniger Interesse an einem wirtschaftlich starken Deutschland als an hohen Reparationszahlungen. Frankreich hatte Angst, dass Deutschland durch den jetzt bald näher erklärten Dawes-Plan militärisch erstarken könnte. Ein ökonomisch starkes Deutschland war auch ein größerer Konkurrent im Kampf um die Hegemonie in Europa. 1927, möchte ich auch noch vorweg sagen, hatte Deutschland dann tatsächlich den Vorkriegsstand der Wirtschaft erreicht und sogar eigentlich waren sie gerade dabei, das auch wieder zu überholen. Jetzt schildere ich euch kurz, was im Versailler Vertrag, was die Widersprüche zum Versailler Vertrag, zum Dawes-Plan und zum Young-Plan sind. Es ist eine Kontinuität. Der Versailler Vertrag war ausgehandelt zwischen den Staaten, zwischen den Siegermächten. Deutschland wurde gezwungen, den zu unterschreiben, war aber nicht mit am Verhandlungstisch. Also nur zum Status, den Deutschland damals hatte. Deutschland waren die Besiegten. Sie waren kein gleichwertiger Partner. Eigentlich ist es logisch, ich erwähne es nur, weil sich das dann im Laufe der Zeit geändert hat. Die Ziele Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten haben sich aber unterschieden. Da gab es Widersprüche, was mit diesem Deutschland passieren soll. Frankreich wollte natürlich in allererster Linie Sicherheit haben vor einem erneuten Überfall von Deutschland. Sie sind zweimal innerhalb von 50 Jahren überfallen worden. Darüber hinaus wollten sie möglichst weit den Konkurrenten Deutschland schwächen. Das ist auch klar. Am allereinfachsten geht es an der direkten Grenze. Also das Saarland sollte zu Frankreich gehören. Das Ruhrgebiet wollten sie auch haben und das Rheinland. Jetzt kommen wir aber schon in den Widerspruch zu Großbritannien. Großbritannien hatte kein Interesse an einem starken Frankreich auf dem europäischen Kontinent. Also, dass jetzt Frankreich einfach so die ganzen wirtschaftlich-ökonomisch starken und die Industriegebiete des Deutschen Reichs bekommt, das war Großbritannien nicht recht. Also haben sie versucht, das weitgehend zu verhindern bzw. abzuschwächen. Das war es war dann so, dass das Saarland, also Elsass-Lothringen, klar, ging an Frankreich. Das Saarland ging auch an Frankreich. Das Rheinland war wurde besetzt, aber es hieß, wird dann zurückgegeben bis 1935 und das Ruhrgebiet nicht. Die USA haben, also in Person von dem Präsidenten Wilson vor allem, haben schon während der Zeit des Krieges immer wieder versucht, was dann später der Völkerbund wurde, komme ich dann auch noch drauf zu sprechen, durchzusetzen. Also haben immer wieder drauf abgezielt, freie Selbstbestimmung der Völker. Also eben nicht einfach Gebiete da wegnehmen und darüber, sondern die Völker müssen das selber bestimmen, zu welchem Staat sie gehören möchten und wie das ausschauen möchte. Als kleiner Einschub, das ist natürlich immer auch ein Angriff gewesen gegen Großbritannien, weil Großbritannien hatte die ganzen Kolonien, wo ja freie Selbstbestimmung der Völker keine Rolle gespielt hat. Und die USA hatten aber auch ein massives Interesse daran, ein wirtschaftlich starkes Deutschland zu haben, um eben dann da irgendwie zum Beispiel durch Kapitalexport und also reinzukommen, weil das war immer eines der Hauptziele der USA, auf den europäischen Markt zu kommen. Dieser europäische Markt war ihnen aber eigentlich relativ weit verschlossen. Es gab kaum Freihandelsabkommen und es waren Zölle und deswegen sind sie eigentlich nicht reingekommen, aber sie haben halt versucht, eben auch wieder durch den Versailler Vertrag, das eben so hinzukriegen, dass eben für die USA eine gute Position in Europa ist. Und da hat man jetzt schon ein paar klare Widersprüche. Aus diesen Widersprüchen heraus ist dann ein Versailler Vertrag entstanden, damit, dass es natürlich Gebietsabtretungen gegeben hat von deutscher Seite aus, ein paar habe ich schon genannt. Auch im Norden ist ein Teil an Dänemark gegangen, im Osten ist ein Teil an Polen gegangen. Militärisch ist es so, dass die Armee der Deutschen sehr reduziert wurde. Ich glaube auf, ich weiß die Zahlen nicht mehr, ich glaube 100.000 oder 150.000, also auf alle Fälle sehr klein. Eigentlich mit dieser Armee war klar, sie können eigentlich niemandem mehr was entgegensetzen. Also wenn da war keine Chance. Und natürlich der Hauptpunkt, diese Kriegsschuldfrage, da was dann immer gerne von unseren Geschichtslehrern genommen wird. Deutschland hat die alleinige Kriegsschuld bekommen und deswegen auch im Prinzip die gesamten Kosten des Krieges bezahlen. Darauf hat sowohl Frankreich bestanden als auch Großbritannien. Das war Belgien auch, also das war das Wichtigste für die, dass die Kosten des Krieges gedeckt werden. Großbritannien hat eigentlich ursprünglich gesagt, nur die Kosten, die der Krieg so direkt verursacht hat, haben es dann sogar noch verschärft in auch die Kosten für die Kriegsinvaliden und die Pensionen und so weiter, was nochmal die ganzen Reparationszahlungen nochmal massiv erhöht hat. Es ist kein Ende der Zahlungen festgelegt worden, also was weiß ich, kein Jahreszahl, bis wann das zu bezahlen ist, sondern nur hohe Raten und es war dann halt, genau. Und dann ist halt der ganze Versailler Vertrag, dazu komme ich dann später nochmal, ist gekoppelt worden, sehr eng mit dem Völkerbund. Nur kurz eingeschoben. Das zur Frage des Rheinlands, das ist auch noch wichtig. Das sollte eben bis spätestens, das war besetzt und sollte bis spätestens 1935 geräumt werden. Und Frankreich hätte noch gerne gehabt, ein Garantieabkommen. Das ist ihnen, also Frankreich hat, also das Rheinland wurde besetzt, Frankreich hätte das gerne gehabt. Großbritannien wollte das nicht und die USA haben Großbritannien in der Frage unterstützt und haben dann mehr oder weniger in den Verhandlungen, das ist wichtig, nur in den Verhandlungen, Frankreich abgerungen, dass sie eben sagen, okay, bis 35 darf das besetzt sein, dann muss es geräumt werden. Dafür bekommt ihr ein Garantieabkommen, nämlich, dass jeder erneute deutsche Angriff auf Frankreich ein Casus Belli, also ein Kriegsgrund ist. Und dieses Garantieabkommen war aber in den USA innenpolitisch auf keinen Fall durchzusetzen, keine Chance. Deswegen hat der amerikanische Kongress dieses Garantieabkommen nie ratifiziert. Im Übrigen haben die USA den gesamten Versailler Vertrag nie ratifiziert. Und auch Großbritannien hat dann von diesem Garantieabkommen Abstand genommen. Allerdings haben sie den Versailler Vertrag schon ratifiziert. Als Folge des Versailler Vertrags gab es den Dawes-Plan. Der Dawes-Plan war ein weiterer, also das war so, gilt als der erste Schritt zur Befriedung von Europa, weil durch den Versailler Vertrag war ja nicht alles gut, sondern es waren immer noch Konflikte da. Deutschland hat von Anfang an versucht, diesen Versailler Vertrag aufzuweichen, zu bekämpfen. Sie haben versucht, ihn nicht zu unterschreiben. Es ist ihnen nicht gelungen. Sie sind dann mehr oder weniger gezwungen worden, ihn zu unterschreiben. Aber es war nicht alles gut. Deutschland ist dann ökonomisch immer stärker geworden. Im Übrigen war dann Deutschland, es gab dann ein Missverhältnis, weil Frankreich war politisch und militärisch eigentlich durch den Versailler Vertrag stärker als Deutschland oder Deutschland übergeordnet. Aber ökonomisch ist Deutschland stärker gewesen. Und da gibt es einen Konflikt, das kann nicht lange gut gehen. Das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern es war ein Prozess, der ist passiert in den 20er Jahren. Dass es immer mehr ins Wanken gekommen ist, dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Der Dawes-Plan ist dann vor allem durch den Druck aus Amerika zustande gekommen. In Deutschland war es die Politik von Gustav Stresemann. Und der sollte der deutschen Wirtschaft erlauben, sich zu erholen. Ja, also dass eben Deutschland ökonomisch stärker wird. Daran hatten die USA deswegen Interessen, weil Großbritannien und Frankreich waren verschuldet bei den USA durch den Ersten Weltkrieg. Das waren Kriegsschulden. Großbritannien und Frankreich haben sich geweigert, die Schulden an die USA zurückzuzahlen, solange sie nicht regelmäßig und in voller Höhe die Reparationen aus Deutschland zuerst bekommen. Deutschland hat gesagt, na, wir können es nicht so richtig zahlen, geht alles nicht, wir sind ökonomisch nicht dazu in der Lage und es ist zu viel und es ist zu hart. Die USA haben da die Chancen gesehen, reinzubrechen und da einen Fuß in die europäische Tür zu kriegen. Und das sollte so passieren. Der Dawes-Plan war im Prinzip eine riesig große Anleihe, riesig große Kredite für das Deutsche Reich. Mit diesen Krediten konnte Deutschland Reparationen bezahlen an Großbritannien und Frankreich, die wiederum ihre Schulden an die USA damit gezahlt haben. Das bedeutet, der Kapitalfluss wurde im Prinzip in Europa in Gang gesetzt zugunsten der USA. Also es gab enormen Kapitalexport von den USA nach Europa und USA hat auf jeden Fall am meisten von diesem Dawes-Plan profitiert und natürlich am zweitmeisten profitiert hat Deutschland, denn durch diese Kredite aus den USA konnten sie die Wirtschaft in Gang setzen, die Wirtschaft aufbauen und die sogenannten goldenen 20er konnten folgen. Es war eigentlich wieder sozusagen heile Welt ein bisschen. Dazu muss man sagen, weil die Reparationen nicht regelmäßig gezahlt waren, hat Frankreich das Ruhrgebiet besetzt. Das war ein Konflikt. Und durch diesen Dawes-Plan, in diesem Dawes-Plan kam dann, dass diese Ruhrbesetzung sofort beendet werden muss. Also hat Deutschland auch hier wieder davon profitiert. Warum konnte Frankreich da so erpresst werden? Oder warum hat Frankreich so leicht nachgegeben, dass die Ruhrbesetzung wieder aufgegeben, dem Dawes-Plan zugestimmt? Frankreich hat sich in einer Finanzkrise befunden, Anfang 1924, und musste auch durch US-Kredite, nämlich von JP Morgan, gestützt werden. Als ein kleiner Nebenhinweis, JP Morgan, das Morgan-Kapital, war auch in Deutschland gesteckt, vor allem in der Commerzbank. In der Dresdner Bank. In der Dresdner Bank war es gesteckt. Und dieser interessante Konflikt, der sich innerhalb des deutschen Bankensystems entwickelt hat, zwischen Dresdner Bank und Deutscher Bank im Wesentlichen, lässt sich immer sehr gut bei Gosweiler nachlesen. Das ist ein Buch. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich fand es nur interessant, dass das Morgenkapital dann eben auch in Frankreich gesteckt ist. Also man muss einfach wissen, die waren damals sehr einflussreich und haben eben, ja, es erklärt eben auch, warum die USA damals so viel durchsetzen konnten in Europa und sich die Europäer, also das, warum die Europäer das mitgemacht haben, warum Frankreich erpressbar war, warum Frankreich das Ruhrgebiet wieder geräumt hat. Der Dawes-Plan hat auch zu Problemen geführt, natürlich wieder. Einen Moment. Also es sind wahnsinnig viele Kredite geflossen, nach Deutschland geflossen, 10 Milliarden Reichsmark sind nach Deutschland geflossen durch den Dawes-Plan. Trotzdem war es so, dass Deutschland dadurch, dass seine Wirtschaft wieder erstarkt war, immer und auch einen starken Partner hatte, nämlich die USA, die ihnen viel durchgehen haben lassen und viel gemacht haben. Die haben dann Deutschland hat dann gefordert, dass das Rheinland endlich geräumt wird. Wie gesagt, im Versailler Vertrag steht, bis 35 soll es geräumt werden. Jetzt ist, weiß ich, 1928, 29. Dass diese Forderung nach außen schon vertreten wird, jetzt soll das Rheinland geräumt werden. Und tatsächlich war dann klar, dass wenn Deutschland diese Forderung aufstellt, dass das Rheinland geräumt wird, dass dann die anderen europäischen Imperialisten eine Neuregelung der Reparationszahlungen fordern werden. Und deswegen gab es dann ein zweites quasi Abkommen oder das ist der sogenannte Young-Plan. Im Prinzip war es das Gleiche, ohne jetzt zu detailliert darauf anzugehen wie der Dawes-Plan. Also wieder eine Anleihe, wieder viele wieder Kredite an Deutschland und Deutschland hat das Rheinland zurückbekommen, also hat wieder mehr Souveränitätsrechte bekommen. Und es sind noch Nebensachen, also dass ein Teil der Reparationen hat Deutschland in Sachleistungen bezahlt an die anderen Imperialisten. Das fand Großbritannien nicht so gut, denn diese Sachleistungen haben wiederum die großbritannische Wirtschaft und den Handel dort gestört oder dort das Gleichgewicht oder aus dem also sozusagen aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich fand das, deswegen war zum Beispiel drin, dass es eben nur noch 10 Jahre lang diese Sachleistungen gibt und nicht mehr einfach ein Teil der Reparationszahlung in den Sachleistungen bezahlt werden kann. Deutschland konnte dann mit dem Young-Plan 1928 schon wieder sehr viel souveräner und selbstbewusster im internationalen Gefüge auftreten. Wie gesagt, eng mit dem Versailler Vertrag verknüpft war der Völkerbund. Der Völkerbund, der ursprünglich zwar von Wilson vorangetrieben wurde, der ihn gefordert hat als Perspektive, was notwendig ist, damit nie wieder ein Weltkrieg stattfinden kann, war aber, wie erwähnt, eben innenpolitisch war nicht durchsetzbar zum damaligen Zeitpunkt, dass die USA sich zu stark in Europa engagieren. Vor allem nicht durch irgendwelche Garantieabkommen, durch irgendwelche Verpflichtungen, in Kriege einzutreten in Europa. In dem Vertrag, in dem Vertrag war drinnen, dass eben, wie gesagt, es eine gegenseitige Verpflichtung gab, Konflikte zwischen anderen, zwischen Staaten zuerst über die Organe des Völkerbunds zu organisieren und dann, wenn man versucht, einen Konflikt darüber zu lösen, erstmal 3 Monate keinen Krieg anzufangen. Wenn ein Mitglied diese Vereinbarung bricht, müssen dann alle anderen Mitglieder sofort sämtliche Finanz- und Handelsbeziehungen abbrechen. Diese Verpflichtungen waren aber sehr unbestimmt umrissen und waren deshalb wirkungslos. Genauso wie die Verpflichtungen zur Abrüstung, die dort eigentlich auch geregelt waren, auch unbestimmt formuliert waren. Das bedeutet, also deswegen eigentlich war das sehr schwach aus der, also hat natürlich nicht so viel gebracht. Natürlich war auch ein Punkt, die USA haben dem Völkerbund nicht zugestimmt. Widersprüche waren zum Beispiel auch, dass USA und Großbritannien haben gefordert, dass sämtliche U-Boote vernichtet werden. Natürlich, sie waren Handelsmächte, die Handelsmächte haben gerade vor dem Ersten Weltkrieg haben sie große Probleme gehabt mit vor allem den deutschen U-Booten und dann den sogenannten U-Boot-Krieg. Dagegen wollte Frankreich die überhaupt nicht vernichten, sondern hat gesagt, naja, nehmen wir halt einfach den Deutschen ihre U-Boote weg und verteilen die untereinander. Aber das waren so die hatten natürlich nicht so das Interesse, weil die waren keine Handelsmacht, so wie wie Großbritannien und die USA. Zu Anfang war Deutschland nicht im Völkerbund. Natürlich, sie waren kein gleichwertiger Partner. Und das hat sich geändert. Das hat sich geändert durch das Abkommen von Lugano. Auch hier gab es wieder Widersprüche zwischen den Imperialisten. Frankreich wollte in dem Abkommen von Lugano, bei dem Treffen, wollte eigentlich wieder ihr Garantieabkommen durchsetzen und wollte das den angloamerikanischen, wollte das den eigentlich abbringen, dieses Garantieabkommen, dass, wenn Deutschland wieder einmal die Grenzen von Frankreich verletzt, das sofort Kriegsgrund ist. Wieder haben sie das nicht bekommen. Das war eine schwere Niederlage für Frankreich, zumal beim Abkommen von Lugano Deutschland plötzlich gleichberechtigter Partner war. Großbritannien hat diese Verhandlungen geführt. Und Deutschland konnte dieser gleichberechtigte Partner sein, weil sie waren wirtschaftlich wieder stark. Es gab von allen Imperialisten plötzlich Interessen, mit diesem Deutschland zusammenzuarbeiten und eben auch davon zu profitieren. Großbritannien hat diese Verhandlungen in Lugano geführt und hat vor allem Frankreich klein gehalten. Wieder der alte Widerspruch zwischen Großbritannien und Frankreich. Großbritannien ist nicht so sehr daran interessiert, dass Deutschland besonders stark ist, das ist klar. Aber sie sind auch nicht daran interessiert, dass Frankreich davon profitiert, dass Deutschland nicht stark ist. Das ist eine deswegen war die Politik von Großbritannien immer zu schauen, möglichst da nicht so viel zu verändern in dem Machtgefüge zwischen Deutschland und Frankreich. Und jetzt im Abkommen von Lugano, nach dem Abkommen von Lugano, ist Deutschland gleichwertiger Partner gewesen, saß mit am Tisch. Großbritannien hat verhindert, dass Forderungen von Frankreich gegenüber Deutschland irgendwie auch nur annähernd durchgesetzt werden. Deutschland ist außerdem von Russland bzw. Sowjetunion entfernt worden, weil auch das hat Deutschland immer wieder benutzt in der Zeit, dass sie gesagt haben, ja, naja gut, wenn da jetzt nichts geht, so mit und wenn ihr uns nicht lasst, bei uns könnte es eine Revolution geben erstens und zweitens, naja, wir können ja auch so irgendwie mit der Sowjetunion zusammenarbeiten. Bei dem Abkommen von Lugano ist dann eine antisowjetischer Block geschmiedet worden. Deutschland hatte dabei eine nicht zu kleine Rolle. Was dabei herausgekommen ist für Deutschland, ist, dass ein Zitat von Stresemann, Außenminister: Ich sehe in Lugano die Erhaltung des Rheinlands und die Möglichkeit der Wiedergewinnung deutschen Landes im Osten. Und es gibt dagegen ein Zitat von Stalin, das er 1925 auf dem 14. Parteitag gesagt hat: Was Lugano anbelangt, so ist das nur eine Fortsetzung von Versailles und kann nur das Ziel haben, den Status quo aufrechtzuerhalten. Wie es in der Diplomatensprache heißt. Das heißt, die bestehende Sachlage aufrechtzuerhalten und Kraft der Deutschland ein besiegtes Land ist und die Entente die Siegerin. Lugano geht mit einem neuen Krieg in Europa schwanger. Da hat, also wie gesagt, es wird der Status quo soll aufrechterhalten, die Widersprüche werden nicht geregelt, es wird beibehalten, also die zwischenimperialistischen Widersprüche werden nicht geregelt. Man einigt sich so ein bisschen darauf, dass man eigentlich alle zusammen gegen die Sowjetunion, dass alle zusammen gegen die Sowjetunion sind, aber es gibt noch die zwischenimperialistischen Widersprüche, die weiterhin bestehen und die weiterhin einen neuen Krieg ankündigen. Die Folgen von Lugano sind, dass Großbritannien sich von den USA weiter entfernt hat, dass sie gegenüber Frankreich an Stärke gewonnen haben und die USA nicht mehr so notwendig war für Großbritannien. Die Konkurrenz zwischen Frankreich und Großbritannien hat auch dann dazu geführt, dass beide um dieses Deutschland gebuhlt haben und immer versucht haben, von der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands zu profitieren. Sie haben dann versucht, den jeweils anderen auszustechen. Und Deutschland hat es auch vortrefflich verstanden, hier mitzuspielen und sich in eine immer bessere politische Position zu bringen. Die alten Widersprüche zwischen Großbritannien und den USA sind wieder aufgebrochen, vor allem in Bezug auf die Kolonien, die USA, die immer wieder davon sprechen, dass die Völker doch selbstbestimmt sein müssen, was einfach immer der Angriff war auf den Imperialismus Großbritannien. Es gab eine auf dem 14. Parteitag der KPdSU noch eine Resolution, kommt dann auch noch ein kleines Zitat zu der damaligen Lage. Die relative Stabilisierung und die sogenannte Befriedung Europas unter der Hegemonie des angloamerikanischen Kapitals haben zu einem ganzen System ökonomischer und politischer Blocks geführt, von denen die Konferenz von Lugano und die mit ihrer Spitze gegen die UdSSR gerichteten sogenannten Garantieverträge den letzten bilden. Diese Blocks und Verträge, die von dem angeblichen pazifistischen Völkerbund und dem heuchlerischen Lärm der Zweiten Internationale um die Abrüstung verdeckt werden, bedeuten im Grunde genommen nichts anderes als die Gruppierung der Kräfte zu einem neuen Krieg. 1929 war die Wirtschaftskrise, die natürlich in den USA in Ausgang genommen hat. Okay. Getroffen hat sie neben den USA auch Deutschland, weil Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt einfach schon, wie erwähnt, durch Dawes-Plan, Young-Plan sehr abhängig war von der Wirtschaft in den USA. Die USA haben als Reaktion auf diese Wirtschaftskrise die Politik des New Deal gefahren. Dieser New Deal bedeutet, man konzentriert sich auf den Binnenmarkt, investiert in das Land, versucht die Wirtschaft dort anzukurbeln. Auch heute wird sowas ja wieder gefordert bei der jetzigen Wirtschaftskrise. Die Frage ist, ob man dadurch diesen aggressiven Expansionsdrang eines imperialistischen Staates aufhalten kann oder eben nur, wie man es dann eben am Beispiel der USA sieht, verzögern kann. Also der Expansionsdrang der USA ist dann 1929 um etwa ein Jahrzehnt aufgeschoben worden, also bis etwa 1940, aber eben nicht eliminiert worden. In Deutschland gab es eine andere Reaktion auf die Wirtschaftskrise, nämlich die sofortige Aufrüstung, die Umstellung auf Kriegswirtschaft und die Errichtung der faschistischen Diktatur, die maximale Ausbeutung der Arbeiter und den Drang zu expandieren. Das ist dann, war vor allem dann 1938 notwendig. Da war Deutschland faktisch bankrott. Aber durch den Anschluss Österreichs kam Deutschland an Gold- und Rohstoffreserven, die dazu geführt haben, dass sie ihren Bankrott nochmal um ein Jahr verzögern konnten, rausschieben konnten. Und genau dieses Jahr war notwendig, um eben die Rüstung so weit kriegsfähig zu bekommen, dass man in den Krieg eintreten. Genau das ist dann ein Jahr später, 1939, passiert. Aber das sage ich nur, um eben klarzumachen, dass das ein recht kleines Zeitfenster war, in dem, weil man kann nicht einfach als imperialistisches Land einen Krieg anfangen. Man braucht dafür Voraussetzungen. Und die hat sich Deutschland sehr, 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 sehr gezielt geschaffen. Die Weltwirtschaftskrise, die 1929 begonnen hatte, verschärfte die Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Industriestaaten enorm. Diese Verschärfung der Konkurrenz ließ den Versuch Deutschlands scheitern, die Bedingungen des Versailler Vertrags, die den deutschen Kapitalismus auf dem Weltmarkt schwächten, auf dem Verhandlungsweg aufzuheben. Auch Mitte der 30er Jahre war die Krise noch in keinem der großen Industriestaaten überwunden. Der deutsche Kapitalismus, der besonders scharf von der Krise gebeutelt war, begann sich mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 und einem massiven Aufrüstungsprogramm 1936 auf die militärische Entscheidung des wirtschaftlichen Konkurrenzkampfs vorzubereiten. Diese Gefahr war offensichtlich. Insgesamt kann man also sagen, die Zwischenkriegszeit ist geprägt von einem starken Widerspruch zwischen der Allianz gegen Deutschland einerseits und einem Kampf gegen das erstarkende Deutschland, den zwischenimperialistischen Widersprüchen aller Imperialisten untereinander andererseits und der Gemeinsamkeit im Kampf gegen die Sowjetunion, im Kampf gegen die Arbeiter. Während dem dann sogenannten Zweiten Weltkrieg, der notwendig war, da muss ich jetzt leider euch ein kurzes Zitat von Hitler vorlesen, der aber auch zeigt, wie wichtig die Hegemonie in Europa zu bekommen. Der Kampf um die Weltherrschaft wird für Europa durch den Besitz des russischen Gebietes entschieden werden. Jegliche Vorstellung von Weltpolitik ist für Deutschland lächerlich, solange es nicht den Kontinent beherrscht. Wenn wir die Herren Europas sind, werden wir die dominante Stellung in der Welt haben. Wenn das britische Imperium heute durch unsere Waffen zusammenbrechen würde, wären wir nicht seine Erben, weil Russland Indien, Japan, Ostasien und Amerika Kanada übernehmen würde. So viel also dazu. Man kann, also wenn man die Weltmacht werden möchte, die Nummer 1 werden möchte, dann ist es nicht unbedingt unbedingt sinnvoll, als erstes den größten Konkurrenten, in dem Fall auf innerhalb Europas, Großbritannien anzugreifen, sondern Hitler hat, also die Strategie des deutschen Kapitals war eine andere. Also man geht, erstmal muss man expandieren, es muss erstmal sich Russland gesichert werden, damit man dann, und man muss die dominante Stellung in Europa haben, damit man dann Weltmacht werden kann. Zur Hegemonie in Europa ein paar schlagwortartige Dinge, die passiert sind. Das war natürlich zuerst mal 1938 das Münchner Abkommen. Da hat Frankreich und Großbritannien Deutschland gewähren lassen, dass sie dann eben Teile von Tschechien einfach annektieren. In der Hoffnung, dass Deutschland, dass der deutsche Krieg erstmal Richtung Sowjetunion geht, erstmal Richtung Osten geht. Diese Politik, dieses Deutschland gewähren lassen, vor allem, dass eben der britische Regierungschef Chamberlain Deutschland gewähren lassen hat, hat man Appeasement-Politik genannt. Das ist, Chamberlain ist als deutschenfreundlicher Waschlappen bezeichnet worden. Die Frage ist, ob das auch das Einzige ist oder ob es nicht auch andere Gründe gibt. Es heißt auch, dass Chamberlain, also es gab einfach zwei Strategien innerhalb der englischen Bourgeoisie. Die eine war, man lässt die Deutschen gewähren, um sie später zu stoppen, weil man war mit der Rüstung noch nicht so weit. Die Rüstung war, Deutschland hat viel früher angefangen aufzurüsten und die Rüstung auf Vordermann zu bringen wie Großbritannien, und zwar 3 Jahre früher. Also man sagt, Deutschland war damals Großbritannien 3 Jahre voraus in der Aufrüstung. Und die andere Strategie unter dem, sagen wir mal, Anführer Churchill war, Deutschland sofort zu stoppen. Und das waren Widersprüche innerhalb der englischen Bourgeoisie. Und das hat sich ja dann geändert, als dann Churchill Regierungschef geworden ist und eben diese Appeasement-Politik beendet hat. Beendet konkret hat er sie dann eben, nachdem Deutschland dann Polen angegriffen hat, da kam es eben dann zur Kriegserklärung gegen Deutschland. Und das zeigt den Strategiewechsel. Genau. Eine Sache, die ich noch gar nicht gesagt habe, die aber auch wichtig ist für die Frage zwischen imperialistischer Widersprüche in der Zeit, war die Frage des asiatischen Raums und Japan und USA. Die Dynamik des Akkumulationsprozesses des japanischen Kapitalismus drängte nach Kapitalexport und der Schaffung von Einflusssphären. Darüber hinaus war das rohstoffarme Japan bei unter anderem für die Rüstungsproduktion zu wichtigen Gütern wie Öl, Koks und so weiter, Nickel, Zinn, Kautschuk, nahezu völlig von Importen abhängig, von Importen aus asiatischen Gebieten, die unter der Kontrolle der europäischen Kolonialisten oder der USA standen. Daraus ergab sich logisch der Versuch, diese Gebiete, das heißt China, mit verschiedenen europäischen Stützpunkten, die Philippinen waren US-amerikanisch, Malaysia war britisch, Indonesien war niederländisch und Indochina war französisch, und also besetzt oder unter Kontrolle, unter japanische Hegemonie zu bringen. Die Eroberung Ost- und Südostasiens stellte für den japanischen Imperialismus dabei aber nur ein Etappenziel dar. Die japanische Bourgeoisie war sich ebenso wie ihre Konkurrenten darüber bewusst, dass es letztendlich um die globale Vorherrschaft ging. Und wie London gegenüber Hitler war Washington fest dazu entschlossen, sich japanischen Eroberungen in Asien zu widersetzen. Eine Umwandlung Chinas in eine japanische Kolonie oder in eine von Japan abhängige Halbkolonie, um jeden Preis zu verhindern. Da geht es um diesen pazifischen Raum und um den asiatischen Raum, um die große Fläche Chinas. Die USA hatten als Konkurrenten eben nicht nur die Europäer in der Frage, wer wird neue Weltmacht, sondern auch Japan. Und dieses Japan, waren eben die USA sehr daran interessiert, das klein zu halten und eben nicht zu groß werden zu lassen. Japan hat dann angefangen, kleinere Eroberungen durchzuführen. Naja gut, in China war schon ein größerer Teil, da sind sie auch rein und haben haben sich da was unter den Nagel gerissen, aber eben auch in diesem ganzen pazifischen Raum. Ich zähle das nicht alles auf, das würde zu weit führen. Deshalb orientierte sich dann die Roosevelt-Regierung auf einen informellen Handelsboykott von für Japan lebenswichtigen Rohstoffen und eine stärkere Unterstützung der Nationalisten in China. Dann hat Japan Indochina besetzt im Juli 1941. Das war die klare Entscheidung, jetzt in die direkte Konfrontation mit den USA zu gehen. Die USA haben damit mit einer öffentlichen Erklärung der Blockade reagiert und die japanische Wirtschaft ins Mark getroffen. Daraufhin hat dann Japan nach Südostasien expandiert, also erobert und eingenommen. Das Ende, ja Ende nicht, oder dieser Konflikt hat dann zum Kriegseintritt der USA geführt. Jeder kennt die Geschichte, dass irgendwann mal die japanischen Imperialisten einen direkten Schlag gegen die USA in Pearl Harbor durchgeführt haben. Mit diesem Pearl Harbor, ich meine, die USA waren kein Faschismus, die USA waren eine Demokratie, war es auch der demokratischen Bevölkerung erklärbar, jetzt in den Krieg einzutreten. Das ist ein Unterschied, ob ein Imperialismus einen Faschismus hat oder ob er eine Demokratie hat. Weil wenn man einen faschistischen Staat hat, kann man recht leicht in einen Krieg eintreten. Wenn man einen demokratischen Staat hat, ist das nicht so einfach. Braucht es einen stärkeren Grund. Dieser stärkere Grund war mit Pearl Harbor gegeben und die USA konnten in den Krieg eintreten. Und der Pazifikkrieg ist ein Krieg, der von unserer Seite, also von der deutschen Seite, oft vernachlässigt wird, aber der genauso Teil des Zweiten Imperialistischen Weltkriegs ist, in dem die USA ihren Einfluss einfach klar gemacht haben, sie haben ja diesen Pazifikkrieg auch gewonnen. Es war dann der größte Teil unter Kontrolle der USA und bis auf China, sich nicht weiter erwähnen. China hat sich dem sozialistischen Lager sozusagen angeschlossen.
Niki, ich hätte den Eindruck, dass wir noch einiges an Stoff wahrscheinlich haben. Ne?
Ich bin gleich fertig. Es dauert nicht mehr lang. Das ist sozusagen das Ende. Genau. Nee, ich bin quasi am Ende. Also jetzt kommen meine Schlussworte. es gab dann zwei kleinen kurzen Beispielen, die darstellen, wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg die veränderten Machtverhältnisse dargestellt haben. Und zwar einerseits am Potsdamer Abkommen und an den Widersprüchen wird dem nicht gerecht. Kurzer Satz. Es gab im Prinzip beim Potsdamer Abkommen diejenigen, die wollten, dass dieses Deutschland platt gemacht wird, und diejenigen, die wollten, dass dieses Deutschland eine Chance hat, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Durchgesetzt, also auch die Sowjetunion wollte, dass dieses Deutschland wieder eine Chance bekommt, sich friedlich zu entwickeln. Großbritannien wollte, dass dieses Deutschland platt gemacht wird. Das ist leider platt ausgedrückt, aber Kürze. Und die USA wollten, dass es zumindest ein Teil, der sich auch innerhalb der USA durchgesetzt hat, der Bourgeoisie dort wollte, dass dieses Deutschland sich wirtschaftlich entwickeln kann, weil sie immer ein Interesse hatte an wirtschaftlich starken Partnern in Europa. Durchgesetzt haben sich die USA gegen Großbritannien. Genauso beim Nürnberger Prozess. Großbritannien, Churchill wollte keinen Prozess haben, der irgendwelche Kriegsverbrecher auf einem juristisch sauberen Weg, also quasi ihnen, dass sie irgendwie verurteilt werden, sondern es war das Interesse, dass die halt für vogelfrei erklärt werden und überall standrechtlich erschossen werden können. Der Stalin, es gibt ein ganz altes Zitat von Stalin, in dem er Ähnliches fordert, aber schon 1942 war Stalin der Erste, der einen Prozess gefordert hat für also wenn dieses Deutschland besiegt ist. Eben, es hängt mit dem Potsdamer Abkommen zusammen. Hat dieses Deutschland eine Chance, sich friedlich zu entwickeln oder nicht? Ja? Großbritannien, wie gesagt, wollte das nicht. Churchill wollte das nicht. Und als dann in den USA der Jurist Truman Präsident wurde, der auch, wie gesagt, der Jurist ist, der dann eben gesagt hat, das ist wichtig für die Zukunft, für die friedliche Zukunft Deutschlands, für die künftige Zusammenarbeit, dass man da einen Prozess führt, hat sich wieder die USA durchgesetzt gegen Churchill, gegen Großbritannien. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, das Kräfteverhältnis hat sich tatsächlich gewandelt gehabt. Es war Großbritannien nicht mehr die Weltmacht, sondern es war eindeutig die USA. Es gab das große sozialistische Lager, Sowjetunion, China, und links und rechts davon, oder anders gesagt, im Westen und im Osten von dem sozialistischen Lager, haben dann die USA dafür gesorgt, dass die sozusagen Frontstaaten gegen den Kommunismus sich wirtschaftlich wieder erholen können. Also die BRD und Japan. Also beide, das ist auch was, also das ähnlich wie es hier bei uns mit der BRD passiert ist, diese Finanzierung und dieses Aufbauen der Wirtschaft gegen den Kommunismus, ist ähnlich in Japan passiert, also auf der anderen Seite. Wir verlieren das oft aus dem Blick, aber es ist so passiert. Genau. So viel, das wäre es dann gewesen. Das ist das Ende. Und damit hoffe ich, ist klar geworden, es ist eben, ja, auch der Zweite Weltkrieg ist entstanden aus Widersprüchen, aus zwischenimperialistischen Widersprüchen. Der Zweite Weltkrieg ist nicht entstanden aus einem Faschismus, sondern aus den imperialistischen Widersprüchen. Der deutsche Imperialismus hat sich den Faschismus genommen als Mittel, um den Krieg leichter führen zu können. Aber das ist nicht die Ursache für den Krieg. Die Ursache des Krieges ist eine andere. Und die Einigkeit der anderen Imperialisten, zwar gegen die Sowjetunion und gegen den Kommunismus zu sein, führt aber trotzdem nicht dazu, dass man als ein Block gegen die Sowjetunion vorgegangen ist, weil sonst hätte man ja da wahrscheinlich Chancen gehabt. Das ist nicht passiert, sondern es ist was anderes passiert. Und dass auch das zeigt, dass der Zweite Imperialistische Weltkrieg ein imperialistischer Krieg war und kein Krieg gegen den Kommunismus.